Ja, ich habe die schöne Aufgabe, Ihnen hier noch nicht zum Ende, aber gegen Ende einer spannenden Tagung eine der Organisatorinnen vorzustellen. Das ist natürlich in diesem Moment etwas absurd fast, denn Sie kennen Sarah Maupeu inzwischen bestens durch ihre Beiträge, durch die Einführung, an der sie teilgenommen hat, wie auch die verschiedenen Beiträge zur Diskussion. Vielleicht ist es doch auch jenseits der kurzen Biografie, die diejenigen von Ihnen, die die schöne Tagungsmappe haben, auch längst vor sich haben. Also insofern in mehrfacher Hinsicht habe ich hier eine etwas schwierige Aufgabe, etwas neu zu bringen oder wiederzubringen, was Sie vielleicht längst kennen. Ich denke, es ist ganz gut hier zu sehen, dass ja diese Initiative hier von drei jüngeren Wissenschaftlerinnen unternommen wurden, die in vieler Hinsicht in ihrer praktischen Arbeit sich mit dem Problem Kublers beschäftigt haben. Sarah Maupeu, die Kunstgeschichte, Ethnologie und Philosophie studiert hat, nicht nur hier in Köln, sondern auch in Bologna, beschäftigt sich seit 2008 in ihrer Dissertation tatsächlich mit einem praktischen Beispiel, das wird sie auch gleich selbst nochmal hier vorstellen, mit einem praktischen Beispiel, in dessen Zusammenhang sie die Auseinandersetzung mit Kubler erstellt. Das ist quasi das Thema ihres Vortrages, ist das Thema ihrer Dissertation, ist aber auch letzten Endes das Thema dieser Tagung und insofern ein guter und gelungener Abschluss, eine Dissertation, die hier im Rahmen des Artes Forschungskollegs, Forschungsschule stattfindet, die an der Universität Köln in der Philosophischen Fakultät stattfindet. Auch dazu gibt es vielfältige Bezüge in dieser Tagung, auf die sicherlich nachher nochmal wieder eingegangen werden, die auch bereits hier thematisiert wurden. Also nach dieser kleinen etwas umständlichen Einführung, glaube ich, kann ich nun Sarah Maupeu selbst das Wort geben. Das ist viel spannender als das, was ich zu sagen habe. Ja, Sie haben das Wort.
Die kleine Technik am Anfang. Okay. Ja. Vielen Dank für die Einführung, Herr Vogel. Ich habe auch schon das systematische Alter angesprochen und das ist sehr witzig, weil im Grunde passt das jetzt auch auf meinen Vortrag. Ich bin nämlich im Grunde innerhalb dieser Tagung eine sehr frühe Lösung, die erst sehr spät auftaucht, jetzt am Ende. Insofern kann man dann auch mal gleich überlegen, wie das systematische Alter auch für so eine Tagung interessant sein könnte. Ich werde heute also sprechen über die Sequenz als Instrument der Wissenschaftsgeschichte und ganz konkret geht es da um die Kunstgeschichte und die Ethnologie. Genau. In seinem Essay The Shape of Time, Remarks on the History of Things von 1962 beschreibt George Kubler die Kunstgeschichte als eine Geschichte von Problemen und ihren künstlerischen Lösungen. Jedes Kunstwerk oder bei Kubler allgemeiner jedes Ding stellt die formale Lösung eines künstlerisch-technischen Problems dar, für das es bereits andere Lösungen gegeben hat und weitere geben wird. Führt man alle Lösungen eines Problems zusammen, so entsteht eine Kette von Problemlösungen, die Kubler Sequenz nennt. Anhand der Lösungskette lässt sich jeweils das zugrunde liegende Problem rekonstruieren. Das Besondere an Kublers Ansatz ist meines Erachtens jedoch nicht so sehr die Konzeptionalisierung der Kunstgeschichte als Problemlösungsgeschichte. Ulrich Pfisterer verweist darauf, dass dies in ähnlicher Form bereits bei Jakob Burckhardt mit seiner Kunstgeschichte nach Aufgaben und Paul Frankl in seinem System der Kunstwissenschaft von 1938 formuliert wurde. Interessant scheint mir vielmehr sein Modell einer Sequenzialisierung der Kunstgeschichte, das eine Auflösung und Überwindung der bisherigen Ordnungskriterien der Kunstgeschichte anstrebt. Gemeint sind hier als Kategorien die realchronologische oder kalendarische Zeit, räumliche bzw. geografische Einteilungen, Kultur und schließlich die Kategorie der Gattung bzw. des Mediums. Mein Vortrag ist in drei Teile untergliedert und ich werde jetzt zunächst nochmal auf das Modell der Sequenz eingehen, was wir ja teilweise in einzelnen Punkten schon diskutiert haben, was ich aber einmal nochmal ein bisschen durchdeklinieren möchte und auch die Möglichkeiten und Grenzen des Modells darstellen. Im zweiten Teil des Vortrags möchte ich den Vorschlag zur Diskussion stellen, die Sequenz nicht nur zur Analyse von Kunstwerken oder Dingen heranzuziehen, sondern gewissermaßen in einer Anwendung zweiter Ordnung auf die Analyse von Diskursen über Dinge und Kunstwerke zu übertragen. Ich denke, dass Kublers Modell der Sequenz eine interessante Möglichkeit bietet, jenseits von realchronologischen Zeitlichkeitsmodellen einen systematischen, transdisziplinären und ahierarchischen Zugriff auf komplexe Diskursfelder zu erlangen und dabei auch Transfer-, Adaptions- und Aneignungsprozesse von Begriffen und Konzepten erfassen zu können. Im dritten Teil komme ich dann zur konkreten Anwendung, die allerdings nicht darin besteht, beispielhaft eine Sequenz zu erstellen. Vielmehr werde ich in einem ersten Schritt Kublers Überlegungen dem konkreten Problem einer wissenschaftshistorischen Anwendung anzupassen versuchen. Also zunächst zum Modell der Sequenz. Das Modell der Sequenz übernimmt Kubler aus der Mathematik. Im Gegensatz zur Reihe, die eine abgeschlossene Folge darstellt, ist die Sequenz eine potenziell offene und expandierende Kategorie, eine, wie Kubler schreibt, zum Anfang und Ende unabgeschlossene Folge von Ereignissen. Aufgrund dieser unbeschränkten Ausdehnung kann eine Sequenz niemals, weder von einem einzelnen Menschen noch überhaupt, vollständig erfasst werden. Mit jeder neuen Lösung verschieben sich die Grenzen der Sequenz, was unter Umständen dazu führt, dass sich dadurch auch die innere Logik der Sequenz verändert. Kubler verweist hier auf T.S. Eliot, der bemerkt hat, dass jedes neue Kunstwerk uns zwingt, alle früheren Werke neu zu beurteilen. Bei der Analyse der materiellen Kultur wird man zudem mit der Schwierigkeit konfrontiert, dass Objekte zerstört werden oder verloren gehen können. In der Logik des Sequenzmodells, das auf der Verkettung der vielfältigen Lösungen eines Problems beruht, ist Vollständigkeit jedoch keine notwendige Voraussetzung, da in der Summe der gesamten Lösungen ein fehlendes Element das Verständnis des Problems nicht verhindert. Im extremsten Fall genügt nach Kubler ein einzelnes Ding, um ein Problem identifizieren zu können. Die Lösungen für ein Problem tauchen jedoch nicht in den seltensten Fällen in regelmäßigen Abständen auf. Es kann vielmehr zu längeren, wie Kubler es nennt, Perioden der Inaktivität kommen, bei denen teilweise mehrere Jahrhunderte lang keine neue Lösung für ein bestimmtes Problem entsteht. Manche Sequenzen brechen auch völlig ab, sei es, dass das Problem nicht mehr relevant ist oder weil es zu einer, wie Kubler es nennt, Ermüdung kommt. Denn nach Kubler grenzt jede neue Lösung die Menge der noch möglichen Lösungen ein, weshalb ein Problem irgendwann gelöst scheint oder nicht mehr weiter bearbeitet wird. Dazu ein Zitat. Im Verlauf einer irreversiblen, endlichen Reihe verringert jede Besetzung einer Position die Anzahl der verbleibenden Positionen. Infolgedessen reduziert jede Innovation die zeitliche Dauer ihrer Klasse. Ein Beispiel für eine solche vorübergehende Ermüdung ist der Bedeutungsverschluss der realistischen Malerei mit der Etablierung der Fotografie. Das Problem der perfekten Naturnachahmung auf der Leinwand wurde quasi irrelevant, weil die Fotografie viel bessere Ergebnisse lieferte. Allerdings relativiert Kubler die Möglichkeit der Existenz von abgeschlossenen Sequenzen, wenn er die Annahme einer abgebrochenen Existenz als eine künstliche Übereinkunft bezeichnet. Denn eine stillstehende, gestörte oder abgebrochene Sequenz kann jederzeit wieder aktiviert und weiter verlängert werden, wenn zu einem späteren Zeitpunkt, an einem anderen Ort oder in einem anderen Medium eine neue Lösung für ein Problem gefunden wird. Um beim Beispiel der realistischen Malerei zu bleiben, könnte man auch sagen, dass diese Sequenz eben nicht abgebrochen ist, sondern das Problem der realistischen Darstellung einfach nur in einem anderen Medium gelöst wird. Gerade in der ahistorischen und ahierarchischen Verkettung der Dinge in der Sequenz und in der Zusammenführung von Dingen über alle zeitlichen, geografischen, kulturellen und Gattungsgrenzen hinweg liegt meines Erachtens das Potenzial von Kublers Modell für eine globale, transkulturelle Kunst- und Wissenschaftsgeschichte. Ich möchte jetzt im Folgenden noch etwas näher auf die zeitliche Entgrenzung, auf die Möglichkeiten der zeitlichen Entgrenzung eingehen, und zwar das systematische Alter der Dinge. Kubler interessiert sich für die zeitliche Dauer von Sequenzen. Dazu unterteilt er jede Sequenz in mehrere Altersklassen. Es gäbe frühe Phasen, in denen ein Problem erstmals thematisiert werde, aber auch späte Phasen, in denen schon zahlreiche Lösungen realisiert worden seien. Frühe oder wie Kubler es nennt, promorphe Lösungen sind technisch einfacher, unaufwendiger und klarer in der Aussage. Späte oder neomorphe Lösungen zeichnen sich dagegen durch einen höheren Grad an Komplexität, Undurchschaubarkeit und Beweglichkeit aus. Während frühe Lösungen versuchen, das Problem vollständig zu beantworten, konzentrieren sich spätere Lösungen nur noch auf einzelne Aspekte eines Problems und bleiben damit fragmentarisch. Eine Einteilung der Kunstgeschichte in frühe, mittlere und späte Phasen oder auch Modelle von Aufstieg, Blüte, Verfall ist keineswegs neu, sondern ein klassischer Topos der Kunstgeschichtsschreibung. Die meines Erachtens entscheidende Innovation in Kublers Ansatz, mit der er grundlegende Grenzen der Kunstgeschichte wesentlich überschreitet, ist die Aufhebung der realchronologischen Zeit, die ich an dieser Stelle noch kurz erklären möchte. Jedes Kunstwerk besitzt bei Kubler ein systematisches Alter, das seine Position innerhalb der Sequenz markiert. Dieses systematische Alter ist jedoch unabhängig von einer realchronologischen Datierung. Und weil das im Folgenden jetzt etwas schwierig ist, habe ich ein kleines Diagramm erstellt. In der Gegenüberstellung zweier Objekte kann es im Sequenzmodell passieren, dass sich das Verhältnis von realchronologischem und systematischem Alter umkehrt. Das heißt, ein chronologisch früher datiertes Objekt, ein Kunstwerk zum Beispiel aus dem Mittelalter, kann innerhalb der Sequenz jüngeren Alters, also eine spätere Problemlösung sein, als ein chronologisch später auftauchendes Objekt von beispielsweise 1950. Um das nur noch mal kurz zu veranschaulichen, kann es eben sein, dass in der realchronologischen Zeit A am Anfang ist und aber hier dann später auftaucht oder eben C ganz spät auftaucht auf dem Zeitstrahl, aber sozusagen auf dem Zeitstrahl des Problems, wo hier das Problem ist und hier die Lösung sind, ist sehr früh auftauchen kann. Das ist sehr abstrakt und allgemein und ich habe auch extra kein konkretes Beispiel mitgebracht, weil man sich damit wahrscheinlich in Teufels Küche bringt. Innerhalb der Sequenz führt Kubler so mit dem systematischen Alter eine zweite Art von Zeitlichkeit ein. Diese systematische Zeitlichkeit bezieht sich wesentlich auf die realchronologische Zeit, hebt diese jedoch in der Analyse der Kunstwerke auf und lässt sie zu einem gewissen Grade bedeutungslos werden. Für die Analyse von Kunstwerken mit Kublers Sequenzmodell ist demnach eben nicht das absolute chronologische Alter, sondern das systematische Alter Dinge relevant, das die Position der Kunstwerke innerhalb der Sequenz markiert und stets relativ zum definierten Ausgangspunkt, also dem Problem, festlegt. Obwohl Kublers Sequenzmodell die faszinierende Möglichkeit eröffnet, Dinge unabhängig von der realchronologischen Zeit völlig frei miteinander zu verknüpfen, bleiben in seinem Essay einige Fragen offen, die auch in der Diskussion immer wieder angeklungen sind. So hat Kubler nicht weiter expliziert, nach welchen Kriterien die Zuordnung einzelner Artefakte zu Sequenzen erfolgt. Mit dem Fokus auf der formalen Gestaltung von Dingen wird eine praktische Anwendung jedoch mit einer grundlegenden Schwierigkeit konfrontiert, für die Kubler selbst keine Lösung gefunden hat. Wie können allein aus der formalen Gestaltung von Dingen intellektuelle Problemstellungen abgelesen werden? Kubler selbst nimmt beim Konzept der Problemlösung vor allem technische und formale Aspekte in den Blick und lässt meines Erachtens soziokulturelle Faktoren wie Funktionen und Gebrauch der Dinge weitgehend außer Acht. Aber das haben wir jetzt ja auch schon teilweise wieder relativiert. Ein weiterer kritischer Punkt ist, dass Kubler in The Shape of Time mit Nachdruck jegliche teleologische Evolutionsmodelle ablehnt. Es stellt sich jedoch die Frage, ob er mit dem Konzept des systematischen Alters nicht eine andere Art von teleologischer Linearität gewissermaßen durch die Hintertür wieder einführt. So entspricht die Gegenüberstellung von technisch einfachen, unaufwendigen und klaren, frühen Lösungen und komplexen, undurchschaubaren und beweglichen, späten Lösungen den Ordnungskriterien des klassischen Kulturevolutionsmodells des 19. Jahrhunderts. Damals wurde postuliert, dass sich Kulturen, analog zu Organismen, von einfachen und ganzheitlichen zu komplexen und differenzierten Stadien entwickelten. Im Sequenzmodell wie im Modell der kulturellen Evolution wird die realchronologische Zeit zugunsten einer immanenten Zeitlichkeit aufgehoben. Im einen Fall handelt es sich eben um das systematische Alter der Sequenz, im anderen Fall um die Zeit der Evolution. Während jedoch im klassischen Kulturevolutionismus die Zuordnung der einzelnen Kulturen zu den jeweiligen Stadien der evolutionären Zeit absolut ist, ist das systematische Alter des Dinges bei Kubler stets im Verhältnis zum jeweils fokussierten Problem zu bestimmen und bleibt somit relativ und auf die konkrete Sequenz beschränkt. Zusammenfassend lässt sich für den ersten Teil des Vortrags sagen, dass die Kunstgeschichte mit dem Modell der Sequenz zu einer Problemgeschichte eigener Logik wird. Die Zeit der Kunst emanzipiert sich von der realchronologischen Zeit, da die Entwicklungsverläufe innerhalb der Dingklassen über verschiedene Epochen und Regionen hinausgreifen und diskontinuierlich mit zahlreichen, auch längeren Unterbrechungen vonstatten gehen können. Dasselbe Problem kann zu unterschiedlichen Zeiten und in diversen Kulturen auftauchen und verschiedenste Lösungen provozieren. Mit dem Modell der Sequenz wird es somit möglich, Kontinuitäten und Diskontinuitäten gleichermaßen zu fokussieren, jedoch auf unterschiedlichen zeitlichen Ebenen. Einerseits auf der Ebene der realchronologischen Zeit, andererseits auf einer eben der sequenzimmanenten Ebene der systematischen Zeit. Kublers Modell der Sequenz kann aber nicht nur eine Berücksichtigung außereuropäischer Kunstgeschichten bewirken, sondern bietet auch die Möglichkeit, die eigenen europäischen Kunstgeschichte zu revidieren. Und das haben wir ja heute auch schon gesehen, dass man sozusagen das einfach auch mal ein klassisch kunsthistorisches Thema neu denken kann. Anstatt eine stilistische Einordnung vorzunehmen, ein mittlerweile ohnehin häufig hinterfragtes Verfahren, werden mit dem Problem als neue Analysekategorie Problemlösungsketten sichtbar gemacht. Und zusätzlich mit der systematischen Zeit bietet dieses Modell der Sequenz so einen komparatistischen Ansatz. Da die Sequenzen springen und sich an unterschiedlichen Orten und Zeiten fortsetzen können, machen sie Phänomene über alle Disziplinen, Medien und Kulturgrenzen hinweg vergleichbar. Dann komme ich jetzt zum zweiten Teil meines Vortrags, eben eine Anwendung zweiter Ordnung, in der ich die Sequenz gerne für die Wissenschaftsgeschichte irgendwie fruchtbar machen möchte. Im zweiten Teil meines Vortrags möchte ich darlegen, inwiefern es sinnvoll sein kann, das Sequenzmodell auf die Wissenschaftsgeschichte zu übertragen. Es handelt sich um eine Anwendung zweiter Ordnung, die von Kubler selbst nicht explizit formuliert worden ist, die meines Erachtens jedoch im Modell der Sequenz angelegt ist. Meine Beschäftigung mit Kubler, das hat Herr Vogel ja auch schon kurz angedeutet, hat sich unter anderem aus meinem Dissertationsvorhaben ergeben. Dort untersuche ich, wie sogenannte primitive Kunst von Kunstwissenschaftlern und Ethnologen in das westlich-moderne Wissenschaftssystem integriert wird. Das Problem ist in meinem Fall nun nicht mehr ein künstlerisches, sondern ein kunstwissenschaftliches Problem. Konkret frage ich danach, wie Kunstgeschichte und Ethnologie mit diesen Objekten umgehen, die bisher nicht Teil des Kanons waren. Wie werden diese fremden Objekte definiert? Wie werden sie theoretisch und methodisch gefasst? Und in welches Verhältnis werden sie zu den bereits kanonisierten Objekten gesetzt? Kublers Modell der Sequenz zur Analyse von Kunstwerken oder Dingen wird also auf eine andere Untersuchungsebene übertragen, auf die Analyse von Diskursen über Dinge. Mein Untersuchungszeitraum erstreckt sich von ca. 1900 bis heute und Ausgangspunkt der Forschungsarbeit ist eine diskursanalytische Aufarbeitung der wissenschaftlichen Rezeption von vermeintlich primitiver Kunst. Neben Texten werden dazu auch Ausstellungen als visuelle Diskurse in die Untersuchung einbezogen, da Ausstellungen über teils sprachliche, teils visuelle Elemente einen wesentlichen Beitrag zur Konzeptionalisierung der primitiven Kunst beitragen. Angesichts der Komplexität diskursiver Analysen bietet das Sequenzmodell meiner Ansicht nach eine Möglichkeit, ein diskursives Feld zu fassen und nach nicht chronologischen Kriterien zu systematisieren. Anstelle der chronologischen Strukturierung möchte ich das Modell dazu nutzen, zeitliche, kulturelle und mediale Grenzüberschreitungen zu erfassen und zusätzlich eine weitere Art der Entgrenzung einzuführen, die Kubler in The Shape of Time nicht explizit thematisiert hat, aber in seinen Studien praktisch umgesetzt hat, die Überschreitung disziplinärer Grenzen. Bereits bei der ersten Betrachtung des Untersuchungsgegenstands, das heißt der wissenschaftlichen Rezeption sogenannter primitiver Kunst, zeigt sich, dass die Diskurse weder kontinuierlich noch ausschließlich innerhalb einer Disziplin verlaufen. Stattdessen lässt sich beobachten, dass einzelne Begriffe und Konzepte nach ihrem ersten Auftauchen längere Zeit inaktiv sind und erst zu einem späteren Zeitpunkt und dann teilweise in völlig anderen Kontexten wieder aufgegriffen werden. Ein Beispiel für eine solche Inaktivität und Reaktivierung innerhalb einer Disziplin sind die Schriften des Kunst- und Kulturwissenschaftlers Abi Warburg, die erst seit den 1980er Jahren und dann vor allem im Kontext auch bildwissenschaftlicher Ansätze erneut rezipiert werden. Eine disziplinäre Grenzüberschreitung von Konzepten zwischen Disziplinen lässt sich dagegen sehr gut am Beispiel des Ethnologen Franz Boas aufzeigen, der als Begründer der modernen Cultural Anthropology gilt und 1927 mit Primitive Art ein wichtiges Werk der Kunstethnologie geschrieben hat. Boas bezog sich in seinen Schriften sehr stark auf die Ideen der Kunstwissenschaftler Gottfried Semper und Alois Riegel. Er selbst wurde dann wiederum von Warburg rezipiert, als dieser sich auf seine Amerikareise vorbereitete. Gerade in solchen Fällen von Inaktivität, Transfer, Aktualisierung und Reaktivierung bieten Kublers Überlegungen zu diskontinuierlichen und springenden Sequenzen sowie sein Konzept des systematischen Alters eine Möglichkeit, diese vielfältigen Verflechtungen zu systematisieren. Ich möchte jetzt etwas näher auf den konstruktiven Charakter der Sequenzen eingehen, die ja in den Fragen immer wieder darauf angespielt wurde. Die Hauptaufgabe von Kunsthistorikerinnen und Kunsthistorikern besteht laut Kubler darin, Sequenzen zu extrahieren und damit Artefakte zueinander in Beziehung zu setzen. Kubler betont den konstruktiven Charakter von Geschichtsschreibung, indem er das Augenmerk besonders auf zwei Aspekte lenkt. Zum einen, erstens, also die mögliche Zugehörigkeit von Dingen zu mehreren Sequenzen und die Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen Altersklassen. Und zweitens, die Position des Historikers, die entscheidet, welche Art von Sequenz untersucht wird. Zunächst zur möglichen Zugehörigkeit von Dingen zu mehreren Sequenzen. Jedes Kunstwerk oder Ding setzt sich aus mehreren Aspekten oder Elementen zusammen, die jeweils ein anderes systematisches Alter besitzen können. Und darauf hat Harry ja gerade nochmal bei Lorenz Potts hingewiesen. Aufgrund dieser Komplexität kann jedes Ding mehreren formalen Sequenzen gleichzeitig zugeordnet werden. Innerhalb der verschiedenen Sequenzen kann das Ding jedoch jeweils unterschiedliche systematischen Altersklassen angehören. Bei der einen Sequenz ist es zum Beispiel eine frühe, bei der anderen eine späte Lösung für das jeweilige Problem. Dies bedeutet, dass sich in den einzelnen Objekten Sequenzen immer wieder kreuzen. Auf der anderen Seite betont Kubler, dass zu jeder Zeit und an jedem Ort gleichzeitig mehrere Sequenzen bzw. Ereignisse unterschiedlichen Alters existieren können, was die Vorstellung einer einheitlichen, universalen Entwicklung, zum Beispiel einer Kultur oder auch von Formen allgemein, nahezu unmöglich macht. Kubler spricht in diesem Zusammenhang auch vom Fluss der Zeit als Faserbündel und von kulturellen Bündelungen, die weitgehend zufällig nebeneinander angeordnet sind. Und das Zitat kam jetzt schon mehrfach, deswegen habe ich das etwas verkürzt wiedergegeben. Durch die Positionierung des einzelnen Dings in einer zusammenhängenden Abfolge anderer Dinge verfolgt Kubler einen kontextualistischen Ansatz, der jedoch stets den Eigenwert und die Komplexität des einzelnen Dings betont. Er nimmt gewissermaßen eine doppelte Perspektivierung der Dinge vor. Einerseits sind die Dinge stets in ihrem Zusammenhang mit anderen Dingen zu betrachten, andererseits muss unbedingt ihr Eigenwert im Auge behalten werden. Oder, mit Kublers Worten, die formale Sequenz jedoch bezeichnet Ketten von verbundenen Ereignissen aufgrund einer Analyse, die von uns das Gegenteil verlangt, den Einzelnen zu verstehen aus dem Zusammenhang seiner Situation. Ich denke, dass die häufig postulierte Dichotomie von Isolierung und Kontextualisierung von Kunstwerken bei Kubler somit zumindest zu einem gewissen Grad aufgehoben wird. Dann komme ich jetzt zum zweiten Punkt, der Position des Historikers. Kubler geht zunächst davon aus, dass alle Sequenzen im Prinzip unabgeschlossen sind, da jederzeit eine neue Lösung für ein Problem auftauchen kann und die Sequenz so weiter verlängert wird. Er schlägt jedoch eine heuristische Betrachtungsweise vor, die es ermöglicht, Sequenzen zu betrachten, als ob sie abgeschlossene Reihen darstellen. Entscheidend für die Art der Sequenz, die konstruiert wird, ist dabei die Position des Historikers. Ein Beobachter innerhalb der Sequenz muss diese notwendigerweise als unabgeschlossen wahrnehmen. Ein Beobachter außerhalb der Sequenz kann sie jedoch als abgeschlossene Einheiten erkennen. Für Kubler ist die Position außerhalb der Sequenz und damit die zeitliche Distanz zum Untersuchungsgegenstand eine notwendige Voraussetzung für historische Erkenntnis. So verneint er auch die Möglichkeit, zeitgenössische Phänomene mit historischen Instrumenten erfassen zu können, weil eben diese Distanz fehle. Unter denselben Vorzeichen können wir jedoch nicht klar die Umrisse der großen Strömungen unserer eigenen Zeit in den Blick nehmen. Wir sind zu sehr involviert in die Ströme gegenwärtigen Geschehens, als dass wir ihren Fluss und ihre Stärke abschätzen könnten. Kublers Geschichte kann also aus Kublers Sicht nur von der Außenseite her, das heißt mit Blick auf die abgeschlossene Vergangenheit, betrieben werden. Die Problematik dieser Perspektive zeigt sich bei der Anwendung des Sequenzmodells auf Diskurse von Wissenschaftlern über Kunstwerke in besonderer Deutlichkeit. Hier findet eine doppelte Sequenzialisierung statt. In meinem Fall ist das so, dass die von mir untersuchten Wissenschaftler auf eine Kette von materiellen Dingen blicken, während ich auf eine Kette von wissenschaftlichen Aussagen über Dinge blicke. Doch meine eigenen Untersuchungen erweitere ich automatisch die Sequenz, weil das Ergebnis meiner Untersuchung, ein wissenschaftlicher Text, identisch ist mit den untersuchten Gegenständen, wissenschaftlichen Texten. Ich denke, dass in so einem Fall eine Position der Sequenz außerhalb der Sequenz nicht möglich ist. Dieses Problem ergibt sich jetzt hier durch den spezifischen Untersuchungsgegenstand. Es lässt sich jedoch auch ganz grundsätzlich die Frage stellen, ob diese Perspektive überhaupt tragfähig ist. betrachtet man ein Problem nicht als eine ontologische Entität, sondern als ein heuristisches Modell, das dazu dient, bestimmte Aspekte in der Untersuchung zu fokussieren, so können, ohne einen Betrachter, der das Problem definiert, auch keine Sequenzen existieren. Der Wissenschaftler blickt also nicht einfach auf ein bestehendes Untersuchungsfeld, sondern konstruiert dieses erst durch seine Perspektivierung und Fragestellung. So wird der konstruktive Charakter jeder Art von Narration deutlich wird. Dementsprechend, und das wurde jetzt immer wieder angesprochen, ist eben gerade die Begründung des Problems und die Begründung der Ordnungskriterien der Sequenz für eine intersubjektiv nachvollziehbare Wissenschaft unerlässlich. Damit komme ich jetzt zum dritten Teil meines Vortrags, den ich Anwendungsperspektiven betitelt habe, um es deutlich von einer konkreten Anwendung auch zu unterscheiden. Im letzten Teil des Vortrags werde ich nun anhand eines Beispiels eine Anwendung zweiter Ordnung kurz anreißen und überprüfen oder fragen, inwiefern Kublers Sequenzmodell ein Instrument für die Analyse sein kann und welche neue Perspektiven diese Anwendung ermöglicht. Kublers Sequenzmodell wird dazu exemplarisch auf zwei Ausstellungen angewendet, die beide 2008, 2009 realisiert wurden und die ich in meinem Dissertationsprojekt untersuche. Dazu zeige ich Ihnen einige Bilder, die einen zugegebenermaßen sehr fragmentarischen Eindruck der Präsentationsweisen vermitteln. Ganz grundsätzlich werden Ausstellungen hier als visuelle Diskurse begriffen, die den sprachlichen Diskursen gleichzusetzen sind. Ausstellungen sind nicht nur ephemere Ereignisse, die die isolierte Meinung eines Kurators wiedergeben, sondern ein politisches Instrument, mit dem über eine öffentlich wirksame Präsentation Einfluss auf bestehende Diskurse genommen wird. Somit spiegeln Ausstellungen nicht nur theoretische Diskurse wider, sondern tragen selbst aktiv zu deren Formierung bei. Bei der Analyse von Ausstellungen mit dem Sequenzmodell stellt sich zunächst die Frage, ob die Ausstellungen überhaupt vergleichbar sind. Das heißt, ob sie Teil derselben Lösungskette oder Sequenz sind. Versuchen Sie, ein vergleichbares Problem zu beantworten, wäre eben die Frage. Wie bereits gesagt, stehen in Kublers Modell zwei zeitgleich stattfindende Ereignisse nicht notwendig in einem logischen Zusammenhang. Falls die Ausstellungen Lösungen für verschiedene Probleme sind, muss in einem zweiten Schritt versucht werden, andere Beispiele aus der gleichen Problemlösungssequenz zu finden, um das grundlegende Problem und damit auch die konkrete Umsetzung im Einzelfall besser einordnen zu können. Wenn es sich jedoch herausstellt, dass die Ausstellungen tatsächlich derselben Sequenz angehören, stellt sich als nächstes die Frage nach ihrem jeweiligen systematischen Alter innerhalb der Sequenz. Auch hier geht es darum, das Besondere der einzelnen Lösung im Zusammenhang mit vergleichbaren Lösungen zu verstehen und zu verorten. Damit komme ich zu meiner ersten Ausstellung. Das ist die Ausstellung Die Tropenansichten von der Mitte der Weltkugel, die 2008, 2009 in Berlin im Martin-Gropius-Bau zu sehen war. Die Ausstellung war eine Kooperation des Goethe-Instituts mit dem Berliner Ethnologischen Museum und wurde gemeinschaftlich kuratiert von Alfons Huck vom Goethe-Institut sowie Viola König und Peter Junge, beide vom Berliner Ethnologischen Museum. Weitere Stationen, das habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, waren dann davor Brasilia und Rio de Janeiro und danach Kapstadt. In der Ausstellung wurden künstlerische Positionen aus den Tropen oder mit Blick auf die Tropen ausgestellt. Als verbindendes Element aller Künstler wurde der Bezug zu den Tropen selbst genannt, sei es durch eine im Fall eben der alten Kunst implizite, das heißt quasi hineingeborene Zugehörigkeit, sei es durch ein explizites Interesse der zeitgenössischen Künstler an diesem kulturgeografischen Raum. Und ich möchte hier nur ganz kurz eben deutlich machen, dass ich den Begriff die Tropen sehr problematisch finde, da eben eine Vielfalt äußerst heterogener Kulturen nur anhand einer geografisch vagen Zuordnung zusammengeführt wurden. In den Ausstellungsräumen wurde die sogenannte traditionelle oder vormoderne außereuropäische Kunst zusammen mit den Arbeiten zeitgenössischer Künstler gezeigt. Die Verbindungen zwischen traditioneller und aktueller Kunst wurden auf verschiedenen Ebenen hergestellt. So wurden zum einen formale Analogien aufgezeigt. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil es auf dem Bild, das eine Bild, auf das es ankommt, nicht ganz genau zu erkennen ist, aber es ist eben einmal diese Skulptur im Raum, die so fächerartig ist. Und auf der Rückseite waren eben auch Pflanzen, ein Foto von einfach von Vegetation, was auch ganz ähnliche Muster aufgriff. Ein bisschen kann man das vielleicht noch erkennen an diesen Bäumen im Hintergrund, wo einfach so Pflanzenformen miteinander verglichen wurden. Ein weiteres Beispiel einer Verbindung oder wie eine andere Art, wie Gemeinsamkeiten thematisiert wurden, war eben über sehr vage inhaltliche Zusammenführung. Und hier an diesem Beispiel wäre das eben bei dieser Skulptur eines Regengotts mit einem Wasserfall, was eben auch auf einer sehr oberflächlichen Ebene arbeitet. Und ein drittes wesentliches Gestaltungsmerkmal war eben die Einführung von abstrakten, übergeordneten Kategorien. So gab es zum Beispiel den Raum Farben und Abstraktion in den Tropen, wo einfach Muster und Stoffe aus den verschiedensten Kulturen zusammengeführt wurden. Und auch, es gab auch zeitgenössische Positionen, in denen dann eben Stoffe zu sehen waren. Genau. Gehe ich nochmal zurück vielleicht. Die Präsentationsweise der Objekte lässt sich einerseits als ästhetisierend bezeichnen, denn durch die Isolierung der Objekte, ihre Präsentation auf Sockeln oder an Wänden aufgehängt und die Ausleuchtung durch einfach klares weißes Licht, wurden sie als autonome Kunstwerke im Sinne eines modernen Kunstbegriffs inszeniert. Und ich spreche jetzt hier über die außereuropäische Kunst. Zum anderen wurde aber bei einzelnen Räumen auch eine Präsentationsweise gewählt, die ich als mystifizierend bezeichne. Und dort wurden die Objekte zum Teil in sehr dunklen Räumen ausgestellt. Durch die spotartige Beleuchtung wurden die Objekte nicht vollständig, konnte man die nicht von allen Seiten vollständig gut sehen, sondern es wurden nur einzelne Aspekte fokussiert. Und dies führte zu so einer Art Verlebendigung der Kunstwerke und vermittelt den Eindruck, als würden die Masken und Statuen wie Dämonen aus der Dunkelheit auftauchen. Und ich entschuldige mich, dass ich dafür jetzt kein Beispiel habe. Man kennt das aber, glaube ich, aus anderen ethnologischen Präsentationen, wo es einfach ein sehr dunkler Raum ist, dann die Objekte, die so angestrahlt werden und man quasi fast schon von denen angesprungen wird. Die zweite Ausstellung, die ich kurz vorstellen möchte, ist die Ausstellung Bildwelten, Afrika und Ozeanien und die Moderne. Eine Ausstellung, die in der Fondation Bayerler in Rien, Basel 2009 präsentiert wurde. Der Kurator Oliver Wick zeigte dort sogenannte traditionelle Kunst aus Afrika und Ozeanien in Kombination mit Meisterwerken der Moderne. Alle Kunstwerke wurden dort ohne Vitrinen oder sonstige Zugangsbeschränkungen nur auf schlichten Podesten frei im Raum gezeigt und mit weißem Licht ausgeleuchtet. Die außereuropäischen Objekte wurden teilweise einzeln, teilweise in Gruppen präsentiert. Auf eine Beschilderung wurde gänzlich verzichtet. Lediglich kleine Infobroschüren gaben Auskunft über den ungefähren Herkunftsort oder grobe Datierung sowie über allgemeine kulturelle bzw. rituelle Verwendungskontexte der gezeigten Objekte. Künstlernamen wurden bei den außereuropäischen Objekten in keinem Fall genannt. Teilweise wurde jedoch von Werkstatt oder Meister des, Meister der gesprochen, was an die Benennungsmodi der mittelalterlichen Kunst erinnert. Durch die Isolierung und die Art der Beleuchtung wurden die Objekte sehr stark ästhetisiert. Ich zeige jetzt einfach mal ein Bild. Durch diese Ästhetisierung sollte die, so die Kuratoren, lange vernachlässigte sinnliche Präsenz und der autonome Kunstcharakter der außereuropäischen Objekte wieder sichtbar gemacht werden. Gleichzeitig wollte der Oliver Wick die historischen Verbindungen zwischen und das gemeinsame Schicksal von primitiver und moderner Kunst aufzeigen. Diese Verbindung zwischen primitiver, und das ist immer in Anführungszeichen nochmal, und moderner Kunst wurde in der Bildweltenausstellung ebenfalls durch die Sichtbarmachung formaler Analogien verdeutlicht, wie Sie es hier im Bild sehen können. In diesem Raum zum Beispiel wurden sogenannte Malang-Masken mit einem Gemälde von Mondrian zusammengebracht. Und ich, zum einen ist es einfach über sozusagen, über Linien ziehen, aber auch über die Farbgebung, denn diese Objekte sind auch sehr stark mit Schwarz-Weiß-Rot-Tönen gehalten, also dass da so Verbindungen hergestellt wurden. Ein weiteres Beispiel, also zwei weitere Beispiele für so eine Kombination von, wo eben sehr stark auf Ähnlichkeiten, formale Ähnlichkeiten abgehoben wurde, sehen Sie hier. Dieses Konzept einer Affinity oder Verwandtschaft von primitiver und moderner Kunst wurde bereits 1984 in der Ausstellung Primitivism in 20th Century Art am Museum of Modern Art in New York eingeführt. Der Kurator William Rubin zeigte damals ebenfalls eine Gegenüberstellung von außereuropäischer und moderner Kunst. Er wollte jedoch nicht so sehr die Tatsache dokumentieren, dass sich europäische Künstler der Moderne ausgiebig am außereuropäischen Formenrepertoire bedient hatten. Vielmehr ging es ihm darum, die Moderne als eine Art universal-anthropologisches Phänomen zu legitimieren. Obwohl sich der Kurator der Bildweltenausstellung in seinen Texten ganz explizit von dieser viel kritisierten Primitivism-Ausstellung distanziert, inszenierte er im Grunde aber Rubens Konzept nahezu unverändert noch einmal. Ohne dass ich jetzt an dieser Stelle weiter auf die Gesamtkonzeption der Ausstellung eingehen könnte, möchte ich kurz zeigen, wie Kublers Ansatz bei einem Vergleich dieser Ausstellung neue Fragen oder Perspektiven eröffnen kann. Ich hatte ja zwei Fragen formuliert. A, gehören diese beiden Ausstellungen derselben Sequenz an? Und wenn ja, haben sie das gleiche systematische Alter? Zunächst zur Frage nach der Zugehörigkeit zur selben Sequenz, die hier mit, denke ich, ja beantwortet werden kann. Offensichtlich versuchen die beiden hier gezeigten Ausstellungen das gleiche Problem zu lösen. Und zwar, wie können vermeintlich vormoderne, außereuropäische Artefakte als Kunst im modernen Sinn gezeigt werden, und zwar konkret in der Gegenüberstellung mit europäischen Kunstwerken seit der Moderne. Im Fall der Bildweltenausstellung werden die außereuropäischen Kunstwerke mit europäischen Meisterwerken der klassischen Moderne kombiniert, bei der Tropenausstellung dagegen mit globaler zeitgenössischer Kunst. An diesem Punkt kann nun die Frage nach dem systematischen Alter einen weiteren Schritt zur Positionierung der beiden Ausstellungen zueinander leisten. Die Annahme einer fundamentalen Verwandtschaft außereuropäischer und moderner Kunst wurde eben, wie gesagt, bereits in der Primitivism-Ausstellung formuliert und vom Kurator der Bildweltenausstellung nicht wesentlich weitergedacht. Man könnte also sagen, dass die Bildweltenausstellung in etwa das gleiche systematische Alter hat wie die Primitivism-Ausstellungen und somit innerhalb der Sequenz, die ich hier versuche anzudeuten, eine frühe Lösung darstellt. Das Kuratorenteam der Tropenausstellung dagegen bezieht sich maßgeblich auf die Ausstellung Magicien de la Terre, die 1989 in Paris stattfand und erstmals eine Auswahl zeitgenössischer außereuropäischer Kunst zeigte. Ziel der Tropenausstellung war es, jetzt noch einen Schritt weiter zu gehen und westliche und nicht westliche zeitgenössische Kunst und traditionelle außereuropäische Kunst in einen Dialog zu bringen. Man könnte also hier sagen, dass die Tropenausstellung im Vergleich zur Bildweltenausstellung eine spätere Lösung darstellt, obwohl beide Ausstellungen zeitgleich stattgefunden haben. Selbstverständlich greift es zu kurz, und das hat Herr Groheme auch nochmal deutlich gemacht, über zwei Einzelpositionen eine Sequenz herstellen zu wollen. Ich hoffe, dass irgendwie deutlich geworden ist mit dem Ausblick auf andere Ausstellungen, dass man so eine Sequenz zumindest ansatzweise erkennen konnte. Das Ergebnis meines Vortrags ist also nicht die Rekonstruktion einer Sequenz. Ziel war es vielmehr, die Bedingungen der Möglichkeit einer Anwendung des Sequenzmodells zu diskutieren und an einzelnen Aspekten aufzuzeigen, wie Kublers Sequenzmodell es ermöglicht, komplexe Ereignisse wie zum Beispiel Ausstellungen systematisch zu erfassen, ohne sich dabei auf rein phänomenologische Beschreibungen zu beschränken oder an realchronologische bzw. disziplinäre Begrenzungen gebunden zu sein. Beim Versuch einer Anwendung von Kublers Modell auf einen wissenschaftshistorischen Gegenstand ergibt sich eine doppelte Problematik. Ein von Kubler selbst kaum wirklich angewandtes Modell, zumindest in The Shape of Time, wird auf einen für Kubler für die Anwendung noch nicht mal vorgesehenen Gegenstand übertragen. Die Schwierigkeiten in der Anwendung des Sequenzmodells führen mich auf jeden Fall zu der grundsätzlichen Frage, ob Kublers Ansatz überhaupt als Methode verstanden werden kann oder ob seine Überlegungen nicht zuallererst ein Denkmodell darstellen, das wichtige Impulse liefern kann, um Kunst- und Wissenschaftsgeschichte weiter zu denken. Die Vorteile seines Modells, und ich denke, das ist auch in den letzten Tagen deutlich geworden, liegen gerade darin, dass es sich um ein ahierarchisches, transkulturell und transdisziplinär anwendbares Modell handelt, das Transfer-, Adaptions- und Aneignungsprozesse in der Analyse von konkreten Dingen, Ausstellungen oder Texten und deren Verbindungen zueinander sichtbar macht und dabei auch den konstruktiven Charakter von Geschichte und Wissenschaft mitdenkt. Vielen Dank.